Jesus, von ganzem Herzen danken wir dir dafür, dass du uns erlöst hast. Wir danken dir dafür, dass du uns all das genommen hast, was uns schwer macht, Leben schwer macht, und dass du uns neues Leben geschenkt hast. Wir haben gerade gesungen, dass du uns neues Leben gegeben hast. Ich bitte dich, dass du jetzt Gnade gibst, wenn wir auf dein Wort hören. Ich bitte dich, dass du mir Gnade zum Predigen gibst und allen Anwesenden Gnade zum Hören. Amen. Darf ich vorstellen, der Heilige Geist, das ist das Thema in den letzten Wochen, das wird uns auch noch ein bisschen mehr beschäftigen in den kommenden Wochen. Und ich habe mir gedacht, dass man vielleicht manchmal auch so bei diesem Thema Angst bekommt, sodass die Messlatte richtig hochgehängt wird. Das ist ja so in frommen Kreisen häufig so, dann schaut man auf den und wie toll die das alle hinkriegen. Und dann kann man schon manchmal Angst bekommen. Da habe ich gehört von einem Mann, der zur Beichte gegangen ist und als er mit seinem Sündenregister fertig ist, fragt ihn der Pfarrer dann, was denn sein Beruf ist. Er sagte, ich bin Artist. Und was machen Sie da, fragt der Pfarrer. Ja, das lässt sich sehr schwer erklären, das kann ich Ihnen nur zeigen. Und der Mann geht hinaus aus dem Beichtstuhl und schlägt einen Doppelsalto. Nachdem der Artist kommt, kommt eine ältere Frau rein, die nur noch mit Mühe laufen kann, kommt in den Beichtstuhl herein und sagt, gell, Herr Pfarrer, mir legen Sie nicht so eine harte Buße auf wie dem vor mir, oder? So kann das ja manchmal auch in christlichen Kreisen sein, wenn man über so ein Thema spricht, dass man denkt, so der Heilige Geist, so müssen das alle auch so wie der und wir schauen mal dahin und wie heilig ist der und wie viele Gaben hat der und darum soll es nicht gehen. Wir haben schon versucht, auf viele Dinge einzugehen und auch heute wird es wieder darum gehen, dass der Heilige Geist mit dir persönlich etwas vorhat, dass er etwas durch dich bewirken kann. Ich mache schon mal... Das Thema heute ist wieder, was bewirkt der Heilige Geist durch dich? Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, auch heute werden wir mit diesem Thema nicht fertig werden. Das ist ja vielleicht auch erfreulich. Und wir haben das letzte Mal schon über zwei besondere Gaben nachgedacht, über die prophetische Rede und über die Sprachenrede. Und heute wollen wir das Thema noch mal ein bisschen weiterziehen und dann in den nächsten Wochen fortführen. Ich möchte beginnen mit einem Bibeltext aus dem Korintherbrief, Korinther 12. Unter 12, Vers 1 bis 11. Da schreibt Paulus, nun zu der Frage, was der Geist Gottes bewirkt. Brüder und Schwestern, ich will euch auch darüber nicht in Unkenntnis lassen. Erinnert euch nur daran, wie es war, als ihr noch Heiden gewesen seid. Damals zog es euch mit unwiderstehlicher Gewalt zu stummen Götzenbildern hin. Darum erkläre ich euch, niemand, der vom Geist Gottes erfüllt ist, kann sagen, Jesus ist verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, wenn nicht der Heilige Geist in ihm wirkt. Es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt alles, er bewirkt das alles in allen. Das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise. Es geht aber immer um den Nutzen für alle. Der eine ist durch den Geist in der Lage, voller Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln durch denselben Geist. Ein dritter wird durch denselben Geist im Glauben gestärkt. Wieder ein anderer hat durch den einen Geist die Gabe zu heilen. Ein anderer hat die Fähigkeit, Wunder zu tun. Ein anderer kann als Prophet reden. Und wieder ein anderer kann die Geister unterscheiden. Der Nächste spricht in verschiedenen Arten von fremden Sprachen. Ein weiterer kann diese Sprachen übersetzen. Aber das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Er teilt jedem eine Fähigkeit zu, ganz so, wie er es will. Ich meine, dass wir aus diesem, du kannst die Folien ausmachen, vielen Dank, wir aus diesem Text drei Hauptpunkte oder drei wichtige Sachen lernen können. Zunächst einmal, was der Heilige Geist in jedem Christen bewirkt, ist ein bestimmtes Bekenntnis. Jesus Christus oder Jesus ist Herr. Paulus beginnt diesen Text nicht einfach so mit, ich will euch mal ein bisschen was über die Gaben erzählen, sondern er fängt mit einem anderen Wort an, da steht nicht das Wort für Gnadengaben, also nur das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, sondern hier benutzt Paulus ein Wort, wo man sagen kann, also das, was der Geist wirkt, darüber will ich euch nicht in Unkenntnis lassen. Weil später wieder über Gaben sprechen, zum Beispiel krasse Gaben, Heilung, Wundergaben, also wo Kraftwirkungen spürbar sind. Und es wird immer die Frage sein, auch in der damaligen Zeit und in unserer Zeit heute, ist das von Jesus oder ist es nicht von Jesus? Die Gaben, die Paulus gleich beschreiben wird in Korinther 12, die kann man auch in irgendwelchen esoterischen Messen erleben. Aber ist das der Geist Gottes? Und hier geht es darum, dass Paulus sagt, liebe Leute, ich will euch nicht in Unwissenheit lassen über diese eine Sache. Es geht darum, dass du, bei Paulus, der kämpft immer wieder darum, dass wir Wissende sind. Wissende über die Erkenntnis und über die Offenbarung Gottes. Er sagt, ihr müsst das wissen. Wenn jemand sagt, Jesus ist Herr, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. In der Welt, die uns umgibt, gibt es viele Leute, die alles Mögliche propagieren und auch tolle Wunder tun. Ich bin nicht überrascht, dass es in esoterischen Kreisen und in merkwürdigen Heilmethoden auch wunderbare Dinge gibt, wo man sagen muss, ja, da wirkt offensichtlich irgendetwas. Aber ob das Jesus ist, das ist die große Frage. Und deswegen setzt Paulus hier grundsätzlicher an. Wenn du in deinem Herzen sagen kannst, Jesus ist der Herr, dann kannst du dir sicher sein, dass der Geist Gottes anfängt in dir zu wirken oder in dir wirkt. Und ihr Lieben, das geht nicht einfach darum, dass hier gesagt wird, Jesus ist ein Mann. Wir benutzen das Wort ja Herr häufig so im Sinne von gegenüber Herr und Frau, Herr Achtermann, Frau Achtermann, so ist das nicht gemeint. Sondern Herr ist ein Wort in der damaligen Zeit, das Kyrios heißt das, so hat man in der damaligen Zeit den Kaiser angesprochen. Die oberste Autorität. Und in den Übersetzungen des Alten Testaments in die griechische Sprache wird Kyrios für JHWH übersetzt, also für Jahwe, für den Namen Gottes, den man eigentlich nicht aussprechen darf. Also Gott wird so bezeichnet. Die höchste Autorität. Es geht bei dieser Frage, wenn ein Mensch sagt, Jesus ist Herr, geht es um die Frage nach den Machtverhältnissen. Wer hat die Macht in deinem Leben? Das ist die Frage. Und wenn der Heilige Geist in dir gewirkt hat und du Jesus dein Leben übergeben hast und gesagt hast, hier Jesus, mit allem, was ich bin und allem, was ich habe, übergebe ich mein Leben dir, mit all meinen Sünden, mit all meinen Fehlern, mit all dem, was mir das Leben schwer macht, hier hast es. Komm in mein Leben, sei du bitte mein Herr. Darauf kommt es an, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und das gilt uns allen, liebe Schwestern und Brüder. Wenn du das für dich sagen kannst, dann ist etwas ganz, ganz Wichtiges in deinem Leben grundsätzlich in Ordnung gekommen, nämlich Beziehung zu Gott. Wiedergeburt spricht die Bibel davon. Wir haben auch darüber schon in der Predigt von Jürgen gehört. Aber es ist mir wichtig, das nochmal auch mit einzubauen. Woran kann man das erkennen? Ihr Lieben, ich habe in der Predigtvorbereitung habe ich an eine Dokumentation denken müssen, die ich vor kurzem geschaut habe, über den Zweiten Weltkrieg, über die Ardennenschlacht. Im Zweiten Weltkrieg haben die alliierten Kräfte gegen die Nazis im Westen an der Front gekämpft und da gab es Situationen, wie deutsche Soldaten in amerikanischen Uniformen quasi den Feind infiltriert haben. Es kam. Und dann hat man die Leute, dann wusste man nicht mehr, steht da ein Ami vor mir oder steht da ein Deutscher vor mir in amerikanischer Uniform. Die Amis haben echt Angst bekommen teilweise, weil das waren wirklich fiese Dinge, die haben sabotiert hinter den Linien und so weiter. Und da kam es eben auf die richtige Parole an. Dann hat man den Leuten Fragen gestellt, dass nur einer wissen konnte, der wirklich aus Amerika kommt. Und ihr Lieben, so ist es auch manchmal im Reich Gottes, dass man manchmal sich die Frage stellt, hey, was da jemand sagt, also in der Welt zum Beispiel oder um uns herum, passt das überhaupt zu Jesus? Passt das überhaupt zu meinem Heimatland? Und dieses Bekenntnis, Jesus ist Herr, das ist das Lackmuspapier. Und nicht einfach nur, dass wir das mal gesagt haben, Jesus ist der Herr. Ihr Lieben, jeder, der sich in der Bibel einigermaßen auskennt und diesen Satz hört, Jesus ist der Herr. Und wer das Neue Testament schon einmal von vorn bis hinten durchgelesen hat und meinetwegen nur die Evangelien, der mag daran denken, wie Jesus gesagt hat, stopp mal Leute. Es kommt nicht nur darauf an, was du mit deinen Lippen bekennst. Ich erinnere an Matthäus 7, da sagt Jesus, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie sehen aus wie sanfte Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Nicht jeder, ich überspringe einige Verse, nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Reich kommen, dass die Himmel regiert, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. An jedem Tag des Gerichts werden viele so zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Herr, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen Wunder getan? Doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären, ich habe euch nie gekannt. Macht euch fort, ihr Schufte. Oder im Lukas-Evangelium, wo Jesus sagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem der gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baut und grub tief und legte die Grube auf Fels. Als aber die Wasserfluten kamen, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und tut nicht, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baut auf die Erde, ohne Grund zu legen. Und der Strom riss an ihm und es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war groß. Also ihr Lieben, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, das sind so auch meine christlichen Urängste. Dass ich irgendwann mal vor Jesus stehe und er sagt, ich habe dich nicht gekannt. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber mir geht das so manchmal. Im Laufe meiner christlichen Biografie habe ich mir solche Gedanken manchmal gemacht. Woran kann ich das denn festmachen? Wie kann ich denn sicher sein, wenn ich vor Jesus stehe, dass er nicht sagt, dich habe ich nicht gekannt? Das hat etwas mit Angst zu tun. Und ich habe in einem Text gelesen, dass dieser Text oder diese beiden Texte in den Evangelien Alarmglocken für Charismatiker sein sollten. Da wird das genau beschrieben, was Petrus im Korintherbrief beschreibt. Wunderwirkung, Dämonenaustreibung als Form der Kraftwirkung. All diese Dinge, wo wir sagen müssen, wow, wenn jemand hier rumlaufen würde und hier würden die großen Wunder passieren, Dämonen würden ausgetrieben, wir würden alle so sagen, Halleluja, Halleluja. Und es kann auch sein, dass es im Namen Jesu ist, aber es muss nicht sein, dass Jesus das genauso sieht. Wie kann ich den Willen des Vaters im Himmel tun? Und darauf kommt es an. Wenn du sagst, Jesus ist der Herr, dann wird das in deinem Leben deutlich, dass du auch den Vater im Himmel ehrst, durch dein Leben, durch das, was du tust. Wie kann ich den Willen Jesu tun? Die Antwort kann nur wieder die sein, die wir schon einige Male hier auch in den letzten Wochen gesagt haben. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nur der Heilige Geist in dir, Paulus spricht davon, Christus in mir, ist die einzige Hoffnung auf Herrlichkeit. Ihr Lieben, ich möchte euch immer wieder ermutigen, wenn ihr solche Fragen erstellt, schaut nur nicht auf die Menschen um euch herum. Vergleicht euch nicht mit den Gaben, die anderen haben, sondern schaut auf Christus. Schaut auf den, der am Kreuz für euch gestorben ist. Und glaubt seinem Wort, dass er in eurem Herzen Wohnung genommen hat und dass er die Kraft in euch ist, die euch hilft, im Alltag Jesus nachzufolgen. Und die Zeichen und die Wunder und die Taten, das wird euch folgen, sagt Jesus. Nicht irgendwie verkrampfen und stressen. Natürlich, wir sollen danach streben, dass diese Gaben in unserer Gemeinde passieren, dass sie in unserem Leben passieren. Aber nicht Angst davor zu haben, dass es bei uns irgendwie nicht klappen könnte oder dass wir es nicht schaffen. Wenn du denkst, du schaffst es nicht, richtig, du schaffst es nicht. Jesus in dir, der schafft es. Das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht darum, je stärker du mit Willen gesegnet bist und je mehr Disziplin du hast, desto besser kannst du im Reich Gottes mitarbeiten. Sondern es kommt auf die Kraft an, die dir geschenkt ist. Ihr Lieben, und das waren existenzielle Kämpfe in meinem Leben, wo ich die Leute um mich herum gesehen habe, wie toll und wie fromm die alle sind. Und ich habe den Maßstab an mein eigenes Leben gespürt, durch die Blicke, durch das, was Leute gesagt haben. Ich habe das schon mal gesagt. Ich war 10 Jahre, bin gerade getauft worden, weil ich Jesus nachfolgen wollte. Aber das habe ich noch nicht so verstanden gehabt, dass Jesus mir auch die Kraft gibt in meinem Herzen, dass ich mit ihm gestorben und auferstanden bin. Das habe ich wohl gehört, das habe ich auch geglaubt, dass er meine Sünden in der Vergangenheit vergeben hat. Aber in der Gegenwart zu leben, als 10-Jähriger, und dann komme ich in die Sonntagsschule hinein, oder Jungschar war das damals, und dann sagte man mir, ich war ein bisschen aufmüpfiger, so ein kleiner Rebell manchmal, und dann sagen mir die Leute, Jan, du bist doch jetzt getauft. Warum verhältst du dich denn so? Warum bist du so widerspenstig? Meine Religionslehrerin in der 6. Klasse, Jan, die war auch Baptistin in einer anderen Gemeinde, Und ich wusste, ich bin ja getauft. Jan, warum bist du denn immer so unaufmerksam im Unterricht? Das war totlangweilig, was die gemacht hat, aber wenn ich das mal so mit salopp sagen darf, die. Aber von mir wurde erwartet, die christliche Messlatte. Und ich habe das gespürt, diesen Druck. Ich habe das geschafft, ich schaffe das nicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss mich davon distanzieren. Ich halte das nicht mehr aus. Den Widerspruch in meinem Leben und den Widerspruch von dem, was das Evangelium an Anspruch an mein Leben setzt, ich schaffe es nicht, übereinander zu kriegen. Es geht nicht. Und ich habe gemerkt, ich habe keinen Raum mehr, wo ich atmen kann. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Stück für Stück, als ich dann Jesus wieder neu begegnet bin, wie er mir meine Sünde wieder herausgenommen hat aus meinem Leben und mir da Offenbarung geschenkt hat über diese Wahrheit, Galater 2, ich bin mit Christus gestorben. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, sagt Paulus da, jetzt hier lebe, das lebe ich in der Kraft Gottes, das lebe ich für Jesus, jetzt. Es hat mein Leben verändert. Und das will der Geist Gottes auch in dir bewirken. Dir jetzt die Kraft geben, Christus zu verherrlichen, verwandelt zu werden in sein Ebenbild. Ich komme zum zweiten Punkt. Der Heilige Geist bewirkt Einheit in der Vielfalt. Wir haben gerade gelesen in den Versen 4 bis 6, es gibt zwar verschiedene Gaben, aber es ist immer derselbe Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist immer derselbe Herr. Es gibt verschiedene Wunderkräfte, aber es ist immer derselbe Gott. Er bewirkt alles in allen. Wenn Paulus hier dieses Wort derselbe dreimal in dieser Form benutzt und darauf sagt, die Quelle von all dem, was es an Gaben gibt, was es an Aufgaben gibt in der Gemeinde, ist immer Gott. Wenn du eine spektakuläre Gabe von Gott geschenkt bekommen hast, dann ziehst du die Kraft aus der gleichen Quelle wie der, der einen Dienst tut. Und es geht nicht um dich, um deine Verherrlichung, sondern es geht darum, dass ihr beide eure Dinge zusammentut, damit der Leib Christi funktioniert. Das ist übrigens ein Bild, was Paulus ab Vers 13 im Korinther 12 dann auch sehr, sehr plastisch deutlich macht. Der Leib Christi. Es geht darum, dass wir unsere Gaben zusammenlegen, dass wir die verschiedenen Aufgaben wahrnehmen, als aus der gleichen Quelle kommend. Wir haben kein Recht dazu, uns über den anderen zu erheben. Wir haben kein Recht dazu, uns irgendwie besser oder toller zu fühlen, sondern wir haben alle denselben Herrn. Paulus kämpft immer wieder darum, dass die Gemeinde an der Stelle die Einheit in der Vielfalt lebt und dass sie sich die nicht rauben lässt. Die Gemeinde in Korinth hat davon echt einiges zu berichten gehabt. Da gab es, habe ich letzte Woche schon erzählt, da gab es Spaltung in der Gemeinde. Einige haben gesagt, wir sind die Partei der Paulus-Anhänger. Wir sind die Partei der Petrus-Anhänger. Wir sind die Partei der Apollos-Anhänger. Dann haben wir da schon mal 3 oder 4 Parteien in der Gemeinde. Super. Paulus kriegt so einen Hals, um das mal ganz salopp zu sagen. Auch bei den Ephesern, es muss offensichtlich ein Problem in der Gemeinde gewesen sein, immer wieder, im Epheserbrief könnt ihr es lesen, im Philipperbrief könnt ihr es lesen, Paulus kämpft für die Einheit der Gemeinde. Im Epheser sagt er, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Ihr sollt der Berufung würdig leben, mit der ihr berufen seid. Jetzt so leben, als wenn ihr schon Himmelsbürger seid. Das macht sich daran deutlich, dass ihr nämlich in aller Sanftmut und Demut und in Geduld einander ertragt in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib, ein Geist, wie ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da über allen und durch alle und in allen ist. Paulus kämpft immer wieder dafür. Das ist auch das Ziel des Heiligen Geistes. Die verschiedenen Gaben zu geben, damit die verschiedenen Aufgaben in der Gemeinde wahrgenommen werden können, damit der Vater verherrlicht wird, damit Jesus verherrlicht wird. Und dann geht es nicht mehr darum, dass man eine Person der Trinität jetzt besonders betont, dass es nur noch um den Heiligen Geist geht oder nur noch um Jesus geht oder nur noch um den Vater geht. Sondern der dreieinige Gott wird verherrlicht. Das ist das Ziel. Der Heilige Geist verhält sich im Leib Christi, also in der Gemeinde, so wie die Seele in einem Menschen. Er ist die bewegende und inspirierende Ursache in allem. Was ist das sichere Zeichen dafür, dass man mit dem Heiligen Geist, dass man den Heiligen Geist empfangen hat? In Sprachen zu reden oder Wunder zu wirken? Ich zitiere hier einen Theologen, dessen Buch über den Heiligen Geist mich sehr bewegt hat. Er hat dann geschrieben, nein, es ist die Einheit zu lieben, sich fest mit der Gemeinde vereint zu halten. Die Einheit mit der Gemeinde zu lieben, als Zeichen dafür, dass der Heilige Geist wirklich in mir wirkt. Nicht Spaltung zu suchen, nicht Trennung zu suchen, sondern dass der Heilige Geist in uns eben diese Einheit bewirkt. Augustinus hat in einer Predigt gesagt, wenn ihr also aus dem Geist leben wollt, bewahrt die Liebe, liebt die Wahrheit, ersehnt die Einheit. Augustinus. Und ihr Lieben, als unsere Bewegung, die Pfingstbewegung angefangen hat, da hat es ein Phänomen gegeben, was für die damalige Zeit ein Skandal war. Die Pfingstbewegung ist geschichtlich mit den, also der Startpunkt, den sagt man häufig, ist in Los Angeles in der Azusa Street Erweckung. Und ihr Lieben, da ist etwas passiert, das schlägt dem Fass in der damaligen Zeit den Boden auf. Da ist ein Afroamerikaner, der hieß William Seymour, der hat angefangen zu predigen und Menschen haben angefangen, in Zungen zu beten. Menschen haben Gottes Gegenwart erlebt, die haben jeden Tag Gottesdienst gefeiert, 7 Tage die Woche. Und es war kurze Zeit später, gab es in San Francisco ein großes Erdbeben und die Leute haben Angst gehabt, ganz San Francisco ist zerstört worden oder ein Großteil von San Francisco ist zerstört worden. Aber es kamen auch Weiße dazu. Und dann sitzen da in einem Land, in dem es eine Rassentrennung gibt, sitzen Schwarz und Weiße zusammen und beten Gott an. Es war verboten. Und dieser Mann hat davon geträumt, dass diese Rassentrennung aufhört. Am Anfang gab es das dort. Gab es nicht mehr Schwarz und Weiß, nicht mehr Mann und Frau. Das, was Paulus uns da sagt in seinem Text. Christus verbindet Menschen, die normalerweise nichts miteinander zu tun hätten. Ihr Lieben, ich möchte euch wirklich das immer wieder auch ins Herz legen. Das ist der Beginn von dem, was die christliche Kirche ausmacht und was auch in unserer Bewegung ein ganz zentraler Punkt war. Leider hat es dann in Amerika auch Trennungen gegeben, auch auf politischen Druck hin hat man dann schwarze und weiße Pfingstbewegungen dann gegründet. Aber am Ende seines Lebens hat Seymour für die Geistestaufe, nicht mehr die Zungenrede, als das Zeichen angesehen, sondern eigentlich das Überwinden der rassistischen Barrieren. Ihr Lieben, ich bin froh darüber, dass wir hier zusammen auch über die Nationen hinweg als Schwestern und Brüder vor Gott sind. Und lasst uns Menschen auch einladen aus fremden Ländern, die in Oldenburg sind und die hier herzlich willkommen heißen. Im Reich Gottes wird es da sowieso keine Trennung mehr geben. Ihr lieben Schwestern und Brüder aus anderen Ländern, die ihr hier seid, herzlich willkommen in unserer Gemeinde. Schön, dass ihr da seid. Ich komme zum dritten Punkt. Der Heilige Geist bewirkt konkrete Gaben. Und das, was ganz zentral ist dort, ich muss jetzt mal schnell hier den Bibeltext rausholen, das Wirken des Geistes zeigt sich bei jedem auf eine andere Weise, heißt es da, Vers 7. Wer das im Hinterkopf hat, der weiß, dass ich nicht mich über andere erhöhen muss, habe ich gerade schon mal gesagt. Aber auch, dass ich eben nicht Minderwertigkeitskomplexe haben muss in der Gemeinde. Du hast etwas von Gott bekommen, um dem Leib Christi zu dienen. Es geht aber immer um den Nutzen für alle, sagt Paulus an der Stelle. Der Heilige Geist bevorzugt nicht einige große Männer und Frauen, sondern er will wirklich jeden in irgendeiner Weise ausrüsten, um den Leib Christi zu erbauen. Das heißt, wir müssen auch in der Gemeinde Räume schaffen, damit jeder tätig werden kann. Das ist auch das, was wir vorhaben, wenn wir hier in der Gemeinde noch stärker die Gaben in der Gemeinde entdecken wollen und dabei helfen wollen, wo Menschen in ihre Gaben hineinkommen. Wenn wir auch uns die Frage stellen wollen, wie wir Menschen um uns herum erreichen können, auch noch stärker. Wir haben gesagt, in unserer Gemeinde möchten wir Menschen dienen. aber nicht aus eigener Kraft dienen, sondern in der Kraft dessen, der uns geschenkt ist. Es soll zum Nutzen aller sein. Jetzt ist es so, dass Paulus hier im Korintherbrief keine ausgiebige Gabenliste vorlegen will, weil er an dieser Stelle nicht in erster Linie lehren will, sondern die Gemeinde zurechtweisen möchte. Der Korintherbrief ist aus dem Grund entstanden, dass die Gemeinde in Korinth einige Fragen hatte, die sie Paulus gestellt hat. Das kann man in Korinther 7,1 nachlesen. Einige Fragen, da ging es um die Frage der Ehelosigkeit, der Geistesgaben, da sind wir gerade dabei, aber auch der Kollekte für die Gemeinde in Jerusalem. Und dann gab es noch eine Frau, die Paulus da was quasi gesteckt hat, so wie es in der Gemeinde Korinth so geht. Da spricht er dann auch von, ich habe gehört von den Leuten der Chloe, so heißt die Frau, jetzt nicht irgendwie, schaut das mal nach. Und die Frau hat ihm so ein bisschen erzählt, was da in der Gemeinde abgeht. Und dann hat Paulus den Brief geschrieben, er will diese Gemeinde wieder auf den rechten Weg führen. Also das ist der Grund, warum er diese Gaben hier unter anderem erwähnt. Also wir müssen jetzt hier nicht davon ausgehen, dass es hier eine vollständige, für alle Zeit gültige Liste gibt, sondern ich glaube, dass es hilfreich ist, hier zu erkennen, es geht um drei Schwerpunkte, drei Phänomene. Und da hat mir der Pfingstler Gordon Fee in seinem Buch sehr geholfen im Verstehen, der gesagt hat, es werden im Korintherbrief drei Schwerpunkte gesetzt. Einmal die inspirierte Rede, dann die Dienste und die Wunder. Das letzte Mal haben wir schon über zwei Formen der inspirierten Rede gesprochen. Heute werde ich euch noch zwei vorstellen und zwei anreißen. Und die anderen werden wir in den nächsten Wochen, also die Dienste und die Wunder werden wir in den nächsten Wochen nochmal weiter bedenken, dass es auch nicht zu spät wird heute. Wir haben Sprachenrede und prophetische Rede uns angeschaut, letzte Woche. Und in diesem Text, den Paulus hier am Anfang dieser Lehre über den oder der Ermahnung über den über die Gaben nennt, da spricht er davon, der eine ist durch den Geist in der Lage, voll Weisheit zu reden. Ein anderer kann Einsicht vermitteln. Weisheit und Einsicht oder Erkenntnis als zwei Formen, wie der Heilige Geist Menschen bestimmte Offenbarungen schenkt. Weisheit, das bedeutet, in bestimmte Lebenssituationen praktische Impulse reingeben zu können. Also die Lebenspraxis. Also wo man sagen muss, okay, was ist jetzt wirklich eine gute Entscheidung in dieser Situation? Einer der weisesten Menschen in der Bibel war der König Salomo. Seine Weisheit ist sprichwörtlich, hat ein salomonisches Urteil. Das ist so das, was wir auch manchmal so kennen. Da stehen zwei Frauen vor dem König Salomo und die haben zusammen in einem Bett geschlafen und hatten jeweils ein Kind und ein Kind ist tot. Und dann sagen beide, das lebendige Kind gehört mir, sagen beide Frauen. Ja? Und dann stehen sie vor Salomo und wollen eine Entscheidung und er sagt dann, ja, dann holt doch mal ein Schwert her. Und dann teilt das Kind in der Mitte durch. Und die Mutter, die weiß, dass es wirklich mein Kind, die sagt, okay, ich möchte nicht, dass das Kind stirbt. Deswegen soll es die andere lieber haben. Und die andere, die weiß, dass ihr Kind wirklich tot ist, die sagt, ja, komm her, lass uns das Kind durchteilen. Also relativ herzlos. Und dann weiß Salomo, wem er dieses Kind zu geben hat. Das ist Weisheit. Im richtigen Moment das Richtige sagen zu können. Ich habe gelesen von einer gläubigen Christin, die in Afrika in einem Erweckungsgebiet gelebt hat und dann auch entstand Verfolgung und es war so, dass sie nicht mehr zu den christlichen Versammlungen gehen durfte, keine Bibel mehr haben durfte und dann wurde sie von den Polizisten, war sie auf dem Weg zu einer Versammlung, zu einer geheimen Versammlung und dann wurde sie von Polizisten aufgehalten und die fragten, wo gehst du hin? Was sollte dieses Mädchen dann antworten? Sie wollte nicht lügen und sie war dann wirklich in einer doofen Situation. Und sie sagte dann einfach, unser ältester Bruder ist gestorben und wir treffen uns heute Abend, um sein Testament zu lesen. Ja? Finde ich cool. Unser ältester Bruder für die Leute, ich gehe davon aus, die meisten von euch verstehen das, aber ich sage das nochmal ganz kurz, damit auch alle verstehen. Die Christen verstehen Jesus als ihren ältesten Bruder. Und das Testament, das lesen wir, dann meinen die nicht das, die Hinterlassenschaften, sondern das Neue Testament. Ja? Das ist Weisheit, im richtigen Moment das Richtige zu sagen. Das ist etwas, was der Heilige Geist schenken kann. Und wir dürfen darum bitten, sagt der Jakobusbrief. Wir dürfen den Heiligen Geist immer wieder bitten, dass wir Weisheit bekommen und auch Worte der Weisheit bekommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch neu von Gott diese Dinge erbitten. Wenn wir in schweren Lebenssituationen sind, Gott um Weisheit bitten. Worte der Erkenntnis ist das Nächste. Worte der Erkenntnis bedeutet, in bestimmte Lebenssituationen hinein etwas sagen zu können, was wirklich trifft. Über Gott oder über den Menschen oder über die Schöpfung. Ich habe letzte Woche fälschlicherweise eine Situation aus dem Leben von Jesus als prophetische Rede benannt, aber jetzt diese Woche ist mir deutlich geworden, das war nicht unbedingt prophetische Rede, sondern es war eine Wort der Erkenntnis. Und zwar, als Jesus diese Frau am Jakobsbrunnen begegnet. Wo er ihr ins Leben hineinspricht und sagt, nee, du hast 5 Männer gehabt. Und ich sagte, woher weißt du das? Und die Frau wird dann die erste Evangelistin in ihrem Dorf. Die geht ins Dorf zurück und sagt, da ist jemand, der hat mir ins Leben hineingesprochen. Worte der Erkenntnis gehabt. Oder eine andere Situation wird im Leben von Jesus beschrieben, wo er am Anfang seines Dienstes auf Nathanael trifft. Im Johannes Evangelium Kapitel 1. Da heißt es, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben hat, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagte zu ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Ein Wort der Erkenntnis. Ich habe das schon häufig gehört von in bestimmten Situationen, wo zum Beispiel ein Freund von mir einen Impuls bekommt, geh zu der Frau, ihr Mann ist Rechtsanwalt und sie haben echt Probleme in der Ehe und er kannte die nicht. So ein Pastor, der viel herumreist und er hatte den Impuls, die Frau, und er geht dann zu ihr, darf ich sie kurz fragen, und kann das sein, dass ihr Mann Rechtsanwalt ist? Ja, das stimmt, woher wissen Sie denn das? Und es ergab sich ein Gespräch heraus, wo sie dann auch am Ende beten konnten, auch für die Ehe und solche Dinge. Solche Impulse, die kann der Geist Gottes schenken. Und dass wir sowas auch erwarten, dass der Geist Gottes uns auch im Alltag so gebrauchen kann. Weitere inspirierte Reden könnten sein, eben wie gesagt, die Unterscheidung der Geister auch als eine Gabe, die will ich jetzt hier nicht zu sehr ausführen. Und auch die Auslegung der Zungenrede in einem öffentlichen Gottesdienst. Darauf habe ich letzte Woche auch schon einiges gesagt. Ihr Lieben, ich möchte euch hungrig machen, weiter sich mit den Gaben zu beschäftigen. Ich mache an dieser Stelle einen Cut. Wir werden uns weiter mit den Diensten beschäftigen, mit den Wundern beschäftigen, die der Geist Gottes schenkt. Aber ich möchte dich echt ermutigen, dass du weißt, Jesus ist der Herr in deinem Leben. Und dass das das wichtigste Bekenntnis ist. Und dass daran sich entscheidet, ob du auf dem richtigen Weg bist oder nicht. Wenn du das von Herzen sagen kannst. Und ich ermutige dich wirklich, dass du begabt bist, wenn du zu Jesus gehörst. Du hast etwas hier einzubringen. Und ich ermutige dich, diese Gemeinde zu dienen. Nicht, weil wir alles perfekt haben in der Gemeinde, sondern weil Jesus dein Herr ist. Weil er dein Leben erlöst hat. Und weil du ihn liebst. Deswegen kannst du diese Gemeinde lieben, egal wie unperfekt sie ist. Dazu ermutige ich dich. Setz deine Gaben ein, beschäftige dich da weiter mit. Paulus hat gesagt, strebt nach den Gaben, eifert danach, in den Hauskreisen, miteinander, betet füreinander Und auch heute möchte ich einfach fragen, ob die Leute vom Gebetsteam da sind. Sind einige vom Gebetsteam da? Bitte mal die Hände hoch. Leute, die mitbeten würden, eine Person. Sind noch zwei, drei Leute da zum Beten da, nach dem Gottesdienst? Genau, da sind noch zwei, drei. Es werden nachher Menschen hier nach dem Gottesdienst da sein, die für dich beten. Du sagst, ich möchte Gebet. Ich möchte da einen Schritt vorankommen. Dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen und hier für dich beten zu lassen. Amen.